Ja, Weihnachten liegt noch nicht so lang zurück, deswegen erlaube ich mir jetzt zu Beginn der Predigt noch mal kurz darauf einzugehen und darauf zu sprechen zu kommen. Es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass Weihnachten nicht für alle Menschen immer nur schön ist. Gerade weil Weihnachten ein Familienfest ist, haben manche Menschen, auch Christen, damit zu kämpfen. Ich selbst erlebe das auch ein Stück weit in meinem Leben. In meiner unmittelbaren Familie sind nicht alle gläubig, folgen nicht alle Jesus nach. Und wenn dann die Weihnachtszeit beginnt und wir uns versammeln zum Weihnachtsfest, zu diesem zutiefst christlichen Fest, wo wir eine Jesu Geburt feiern, was ein Freudenfest eigentlich ist, schwingt immer auch ein Stück weit Trauer bei mir mit, weil ich merke, wir versammeln uns nicht in einem Sinn der Einheit um Jesus herum und feiern zusammen seine Geburt. Weihnachten ist für mich immer auch eine traurige Erinnerung daran, dass nicht alle in meiner Familie Jesus nachfolgen. Und ich weiß, ich bin hier nicht der Einzige. Viele von euch kennen das. Manche von euch haben vielleicht sogar noch mehr Trauer, weil sie gar keine Familie mehr haben, mit der sie Weihnachten feiern können. Viele kennen das, auch Christen kennen das. Und wenn so etwas passiert, dann trauern wir und dann trauern wir zurecht. Das ist traurig. Wenn Dinge traurig sind, dann dürfen wir trauern. Denn Trauer ist die angemessene und die folgerichtige Reaktion, wenn etwas nicht ist oder nicht mehr ist. Der Mensch trauert, wenn Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten, oder wenn sie nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. Und jeder von uns kennt das, weil die ganze Welt nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Trauer ist real für jeden Menschen. Und für die, die zu Jesus gehören und die zu seinem Reich gehören und die um seines Reiches willen trauern, ist Trost aber genauso real wie die Trauer. Als Christen haben wir auch echten Grund, getröstet zu werden. Denn für diejenigen, die zu Jesus und zu seinem Reich gehören und um seines Reiches willen trauern, für die hat Trauer nicht das letzte Wort. Nicht in dieser Welt und schon gar nicht in der nächsten Welt. Echte Trauer muss für uns Christen echtem Trost weichen. Das ist im Prinzip das, was Jesus uns heute Abend sagen will durch die zweite Seligpreisung in Matthäus 5. Wir sind da, ihr seht es auf euren Blättern auch, wir sind in Matthäus 5, Vers 4. Ich muss gestehen, dass ich die Schlachterübersetzung verwendet habe für diesen Vers, weil ich die für gelungener halte. Und in der Schlachterübersetzung liest sich dieser Vers folgendermaßen, Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube, das ist die akkuratere Übersetzung. Ihr habt letzte Woche angefangen mit den Seligpreisungen. Und in diesen Seligpreisungen und auch im Rest der Bergpredigt beschreibt Jesus, was es bedeutet, zu ihm und zu seinem Reich zu gehören. Und zunächst klingen diese Seligpreisungen nicht so wahnsinnig attraktiv. Vor allem der erste Teil, meine ich. Da lesen wir von Armut, von Trauer, von Hunger, von Verfolgung. Aber jede einzelne Seligpreisung ist verbunden mit einer Verheißung. Der zweite Teil einer jeden Seligpreisung ist in der Zukunftsform geschrieben. Und dieser zweite Teil ist der Grund, warum der erste Teil mit glückselig anfängt. Die Glückseligkeit, die Jesus hier neunfach beschreibt in den Seligpreisungen, die ist echt, weil sie an neun echte Verheißungen geknüpft ist. Und wir wollen uns die heutige Seligpreisung, also die zweite in der Abfolge, in zwei Teilen anschauen. Man muss kein großer Exeget sein oder Theologe, um diesen Vers in zwei Teile teilen zu können. Ich habe das einfach gemacht. Wir sprechen zuerst über den ersten Teil, dann über den zweiten Teil. Es geht um Trauer und es geht um Trost. Nichts Kompliziertes. Wir fangen an mit der Trauer. Trauer ist, wie gesagt, die normale und die angemessene Reaktion von uns Menschen, wenn etwas oder jemand nicht mehr ist. Nicht ist oder nicht mehr ist. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass diese ganze Welt, einschließlich der Menschen, nicht oder nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und das ist das Resultat davon, dass unsere Beziehung zu Gott nicht mehr ist oder nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Als der Mensch noch eine intakte Beziehung zu Gott hatte, da hätte es ihm nicht besser gehen können. Und dennoch sagt er sich los von Gott und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Und seitdem lastet auf dieser Welt und auch auf uns ein Fluch. Und nichts ist mehr so, wie es sein sollte. Auch wir selbst nicht. Und deswegen kennen wir alle den salzigen Geschmack von Tränen. Auch Menschen, die nicht zu Jesus und zu seinem Reich gehören, kennen diesen Geschmack. In dieser Seligpreisung geht es Jesus aber, denke ich, um eine bestimmte Art der Trauer. die nur die kennen, die zu ihm gehören und zu seinem Reich gehören. Weil der Kontext der Seligpreisungen und der ganzen Bergpredigt ist, wie gesagt, dass Jesus als großer Messias, als Erlöserkönig kommt und seine Antrittsrede hält und beschreibt, was es bedeutet, in seinem Reich zu sein. Und ich glaube, deswegen ist das der Kontext und deswegen meint er hier Trauer um dieses Reiches willen. Ich meine damit Trauer, also Menschen, die zu ihm und zu seinem Reich gehören und die deswegen darunter leiden, dass Dinge nicht oder nicht mehr sind. Was meine ich damit? Ich gebe ein paar Beispiele. Wenn ich nicht zu Jesus und zu seinem Reich gehören würde, würde es mich nicht belasten, würde ich nicht darüber trauern, dass nicht meine ganze Familie zu Jesus gehört. Das ist eine Trauer, die habe ich um des Reiches willen. Wenn ich nicht zu Jesus und zu seinem Reich gehören würde, dann wäre ich auch nicht traurig über meine Sünde. Diese Trauer habe ich auch um des Reiches willen. Wenn ich nicht zu Jesus und seinem Reich gehören würde, dann wäre ich nicht traurig über Missstände in der Gemeinde. Auch diese Trauer habe ich um des Reiches willen. Die hätte ich nicht, wenn ich nicht zu Jesus oder zu seinem Reich gehören würde. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn Christen trauern, vielleicht sogar mehr als Nicht-Christen. Wir sollten nicht überrascht sein, wenn wir uns immer wieder trauernd wiederfinden. Wir sollten ein Stück weit damit rechnen. Mir ist es wichtig zu betonen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, das so anzunehmen. Rein rational war mir schon immer klar, dass es als Christ auch dazugehört, zu trauern und zu leiden. Aber ich ertappe mich auch heute noch, nach einigen Jahren des Christseins, immer wieder dabei, dass ich eigentlich insgeheim davon ausgehe, dass mein Leben schon irgendwie glatt läuft und gelingt. Und zwar nach meiner Definition von gelingen. Es wird manchmal fast schon eine Erwartungshaltung, die ich Gott gegenüber habe, dass mein Leben möglichst geschmeidig läuft. Und je mehr diese Erwartungshaltung da ist oder je größer sie ist, desto mehr macht mir dann Trauer zu schaffen. Weil dann werde ich überrascht von der Trauer und das macht die Trauer dann viel schwerer. Ich muss dann nämlich doppelt trauern. Ich muss trauern um die Dinge, die nicht mehr sind, aber ich muss auch trauern, weil ich trauern muss. Ich muss meine Trauer betrauern. Dabei sagt uns Jesus hier und an vielen anderen Stellen in seinem Wort, dass wir damit rechnen sollen, dass es fest dazugehört zu unserem Leben. Seien wir nicht überrascht, wenn wir als Bürger des Himmelreichs trauern müssen, auch um des Reiches willen. Rechnen wir damit. Die Trauer ist unausweichlich und wir tun gut daran, uns darauf einzustellen. Jesus geht in dieser Seligpreisung ganz selbstverständlich davon aus, dass das passieren wird. Also sollten wir auch davon ausgehen. Und deswegen ist Trauer in der Bibel auch nichts Verwerfliches. Sie ist angemessen. Es gibt viele Stellen, die laden uns sogar ein, die ermutigen uns zu trauern. Viele Psalmen sollen uns helfen zu trauern. Das ist normal und gesund. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Schon gar nicht, wenn es Trauer um des Reiches Gottes ist. Trauer ist deswegen auch etwas, was Platz hat in der Gemeinde, an dem Ort, wo sich die versammeln, die zu diesem Reich gehören. Gerade da hat Trauer Platz. Da, wo die Menschen sich versammeln, die zum Reich gehören und die zu Jesus gehören. Das ist ganz entscheidend. Denn wenn jemand Trauer um des Reiches willen kannte, dann war das Jesus selbst. Der fleischgewordene Gott, der noch viel besser weiß und viel deutlicher spürt, wenn Dinge nicht sind oder nicht mehr sind. Keiner hat so getrauert wie Jesus, hatte so einen Grund zu trauern wie Jesus. Kein Wunder also, dass Jesaja 53 ihn den Mann der Schmerzen nennt. Man könnte ihn auch übersetzen, Mann der Trauer. Und der Moment, in dem Jesus selbst am meisten getrauert hat, war auch der, den Jesaja 53 beschreibt, als er in den Tod ging. Denn dort am Kreuz, als er in den Tod ging, war das Wertvollste, was er hatte, nicht mehr. Die innige Beziehung zum himmlischen Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind Worte der Trauer. Aber weil Jesus diese ultimative Trauer auf sich genommen hat, müssen wir nicht ewig trauern und schon gar nicht ohne Hoffnung trauern. Weil Jesus ultimativ getrauert hat, dürfen wir ultimativ getröstet werden. Und genau darum geht es im zweiten Teil der Seligpreisung, wo wir jetzt hinkommen. Als der Sündenfall noch relativ frisch war, da lesen wir in 1. Mose 5 davon, dass Menschen diesen Sündenfall immer noch betrauert haben und die Folgen von dem Sündenfall. Wir lesen von einem Mann, Lamech, Da heißt es, der trauerte wegen der Arbeit und Mühe, die vom Erdboden herrührte, den der Herr verflucht hatte. Da ist auch Trauer da. Und in diese Trauer hinein schenkt Gott ihm und seiner Frau einen Sohn. Also in dieses Nichtsein, in dieses Nicht-mehr-Sein kommt ein Sohn. Jemand, der ist. Mit einem S. Da ist plötzlich Leben, da ist Hoffnung in all der Dunkelheit. Und so nennt Lamech seinen Sohn Noah, Sohn des Trostes. Im nächsten Kapitel erfahren wir, dass Noah dann heranwuchs zu einem gerechten Mann, der untadelig war unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und wer die Bibel da zum ersten Mal liest und auf Noah stößt, der macht sich an dieser Stelle große Hoffnungen. Oh, da ist ein Sohn des Trostes. Da ist jemand, der hoffentlich für alle Trost bringt, der bleibenden Trost bringt, der bleibende Wiederherstellung bringt. Und doch wird er enttäuscht. Denn auch dieser Noah ist durchdrungen von der Krankheit der Sünde, vom Nichtsein. Und auch als Gott dann die Erde neu bevölkert mit ihm und seiner Familie, ist das Problem der Sünde immer noch nicht gelöst. Und damit die Trauer auch nicht. Die Trauer bleibt. Auch nach Noah und während Noah. Und Noah ist wie alle anderen auch sterblich. Er bringt keinen bleibenden Trost. Und so lechzen wir als Bibelleser nach einem größeren Noah, nach einem besseren Noah, der bleibenden Trost bringt, der echten Trost bringt. Echte Wiederherstellung. Und er wird uns immer wieder und immer wieder versprochen im Alten Testament. Und in Jesus, dem Sohn Gottes, im Neuen Testament treffen wir ihn an. Dem wahren Sohn des Trostes. Inwiefern bringt Jesus aber Trost? Habe ich mich so ein bisschen gefragt. Und ich glaube, ich habe keine neuen Antworten für euch, aber ich sage sie euch trotzdem. Ich habe zwei Antworten. Ich glaube, er bringt Trost auf zweierlei Weisen, vielleicht auf mehr, aber mindestens zwei. Die eine habe ich schon angeschnitten. Wir dürfen Trost darin finden, dass Jesus uns in der Trauer und im Leid vorausgegangen ist. Und zwar auch um des Reiches willen. Jesus kennt Trauer besser als wir. Jesus versteht Trauer besser als wir. Und Jesus fühlt daher mit uns in unserer Trauer. Es ist ihm nicht fremd und er ist nicht fern. Im zweiten Korintherbrief, das hatte Matthias vorher dankenswerterweise schon gelesen, da lesen wir sogar, dass unsere Trauer und unser Leid um des Reiches willen letztlich aus seiner Trauer und seinem Leid herausfließt. Das heißt, Paulus schreibt in 2. Korinther 1, dass Jesu Leiden überfließen, wie aus einem Glas des zu voll gefüllt wird und sie fließen über, seine Leiden und seine Trauer fließen über in unser Leben hinein. Wir haben in unseren Leiden und in unserer Trauer Anteil an seinem Leid und seiner Trauer. Sie kommen von ihm. Und diese Trauer und dieses Leid verbindet uns mit dem Mann der Trauer, dem Mann der Schmerzen. Wir bekommen eine Geschmacksprobe davon, was der Mann der Trauer erlitten hat und wir dürfen uns bewusst werden, dass er unsere Trauer daher genau versteht. Jesus tröstet uns also, auch durch sein eigenes Leiden und sein eigenes Trauern. Das allein ist schon tröstlich, aber wenn das alles wäre, dann wäre das kein bleibender Trost, glaube ich. Bleibenden Trost bekommen wir durch Jesu Auferstehung. Und das ist der zweite Aspekt des Trostes, den Jesus bringt, seine Auferstehung. Wenn Noah untadelig und gerecht war und mit Gott wandelte, dann Jesus noch viel mehr als der größere Noah, der wahre Sohn des Trostes. Und weil er sich nicht der Sünde ergeben hat, musste er sich auch nicht dem Tod ergeben, dem ultimativen Nichtsein. Und so hat er die Macht des Nichtseins gebrochen und er hat etwas Neues geschaffen. Und dieses Neue dürfen alle die erfahren, die zu ihm und die zu seinem Reich gehören. Du trauerst darum, dass deine Familie oder deine Freunde nicht zu Jesus gehören und ihn ablehnen? Bist du offen dafür, dass Gott dir in der Gemeinde vielleicht eine Familie geben kann? Eine Familie, die du in alle Ewigkeit haben wirst, die du nicht verlieren kannst? Eine Familie, in der Jesus in der Mitte ist? Und eine Familie, die so groß ist, dass man ihre Mitglieder gar nicht zählen kann? Das bewirkt Jesus durch seine Auferstehung. Du trauerst über deine Sünde? Siehst du, dass Gott durch seine Auferstehungskraft gerade schon dabei ist, dich zu verändern in das Bild seines Sohnes? Siehst du, dass die Trauer über deine Sünde schon ein Beweis dafür ist, dass er an dir arbeitet? Und siehst du, dass er dir deine Ewigkeit bereitet, in der Sünde überhaupt keinen Platz mehr hat? Du trauerst um Missstände in der Gemeinde? Siehst du, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden, weil Jesus auferstanden ist? Siehst du, dass Gottes Auferstehungsmacht auch in deinen Geschwistern in der Gemeinde wirkt? Und siehst du, dass er die Gemeinde gerade als eine Braut vorbereitet auf die himmlische Hochzeit? Das bewegt Jesus durch seine Auferstehung. Also, lieber Christ, es ist angebracht zu trauern, aber es ist nicht angebracht zu trauern ohne Hoffnung. Es ist angebracht zu trauern, aber es ist genauso angebracht, Trost zu finden in Jesu Sterben und Jesu Auferstehen. So wie der Sündenfall seine Schatten nach sich zieht, so wirft die Auferstehung am Ende der Zeit ihre Schatten schon voraus. Und beides trifft sich in Jesu Sterben und Auferstehen. Und beides trifft sich in unserem Leben, in unserer Trauer und in unserem Trost. Beides ist da. Beides sind Realitäten in unserem Leben. Aber da, wo wir uns dem Sohn des Trostes, nämlich Jesus, nahen, da darf Trauer allmählich weichen. Und sie muss nicht das letzte Wort haben. Da dürfen Tränen trocknen. Und wenn wir doch Tränen mitnehmen in die Ewigkeit, dann lesen wir in der Offenbarung, dann wird der Sohn des Trostes sie spätestens da endgültig abwischen. Weil es nichts mehr geben wird, was nicht so ist, wie es sein sollte. Bist du heute also als jemand hier, der nicht zu Jesus gehört und nicht zu seinem Reich gehört, dann kann ich dir diese Hoffnung nicht zusprechen. Dann muss ich dir sagen, deine einzige Hoffnung ist, dass du es einigermaßen gut durch dieses Leben schaffst, dass dein Leben irgendwie einigermaßen gerade läuft und du möglichst wenig trauern musst. Das ist deine einzige Hoffnung. Und garantieren kann ich es dir nicht. Wenn du Jesu Sterben und Auferstehen weiter ablehnst und nicht dein Vertrauen darauf setzt, dann ist deine Trauer sinn- und hoffnungslos. Aber du musst wissen, selbst wenn du ungeschoren durch dieses Leben kommst, oder einigermaßen ungeschoren, dann wartet eine Ewigkeit der Trauer auf dich. Permanentes Nichtsein oder nicht mehr sein, wie es sein soll. Du wirst dem Bleibenden, dem himmlischen Trost nie näher kommen, als du jetzt in diesem Moment bist. Und wenn du daran etwas ändern möchtest, dann musst du dich Jesus anschließen, dem Sohn des Trostes und dem Mann der Trauer. Ich habe in keinem Jahr meines Lebens so viel getrauert wie im Jahr 2020. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Das war das erste Corona-Jahr. Schwierig für viele Leute. Nicht nur Trauer um des Reiches willen, aber trotzdem Trauer. Und in keinem Jahr meines Lebens habe ich so viel getrauert, aber in keinem Jahr meines Lebens wurde ich so viel getröstet wie 2020. Weil in seiner Gnade und Freundlichkeit hat Gott mir einen Freund zur Seite gestellt damals. Und den hat Gott verwendet, um mich zu trösten. Und wie hat mein Freund das gemacht? Er hat verschiedene Dinge gemacht, aber das Wichtigste und Hilfreichste, was er getan hat, war, dass er mich immer und immer wieder verwiesen hat auf den Mann der Trauer und den Sohn des Trostes, auf Jesus selbst und auf dessen Sterben und Auferstehen. Und er hat immer wieder betont, das ist das Beste, was ich dir tun kann. Er hat auch viele andere Sachen für mich gemacht, aber er hat, das ist das Beste, was ich dir geben kann. Ich möchte möglichst viel über Jesus reden mit dir. Und wenn ich eines Tages durch ein Tal gehen sollte, dann möchte ich, dass du dasselbe tust. Dann rede möglichst viel über Jesus mit mir. Trauer also, lieber Christ, um des Reiches willen, wenn du Grund dazu hast. Aber trauer nicht ohne Hoffnung. Trauer nicht wie die Welt. Umgib dich mit Leuten, die mit dir weinen, wie Jesus mit dir weinen würde, die aber auch mit dir über Jesus reden. Und dann finde Trost in seinem Sterben und seinem Auferstehen. Ich bete mit uns. Vater, wir können dir nur Dank sagen für den Mann der Trauer und den Sohn des Trostes, den wahren Sohn des Trostes, Jesus. Danke, dass wegen ihm Trauer nicht das letzte Wort haben muss und dass Trost bleiben wird am Ende. Danke, dass wir jetzt echten Grund haben zur Hoffnung und echten Trost empfangen dürfen, gerade in der Gemeinschaft der Geschwister. Danke für dieses Vorrecht. Wir loben deinen Namen. Amen.